You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 5.9.2024. Das heutige Magazin greift unter anderem das Urteil des Rondenberg-Prozesses auf, informiert über den Wahlbetrug in Dresden und den Überwachungskurs, den die Ampel nach dem Messerangriff in Solingen eingeschlagen hat. Der folgende Beitrag dreht sich dieses Mal aus gegebenem Anlass um die Landtagswahlergebnisse in Sachsen und Thüringen. Dabei wird es aber vor allem darum gehen, wie sich die Arbeit der dort aktiven Opferberatungsstellen nun gestaltet. Wenn wir dann nach den schlechten Nachrichten und dem Gedenken an die Opfer rechter Gewalt verständlicherweise wieder deprimiert sind, können die folgenden Veranstaltungshinweise uns vielleicht wieder etwas aufbauen und zum Handeln bewegen. Aber jetzt erstmal zu den Kurzmeldungen. Am 3. September wurde im Rondenberg-Verfahren das Urteil verkündet. Die Angeklagten wurden zu 90 Tagessätzen verurteilt. Laut der Roten Hilfe sei dieses Urteil ein weiterer trauriger Höhepunkt in der systematischen Kriminalisierung legitimen Protests, die den G20-Gipfel 2017 in Hamburg und seine Nachwirkungen geprägt haben. Der damalige Protest gegen den G20-Gipfel wurde von der Polizei mit massivem Gewalteinsatz aufgelöst und schlug hohe Wellen der Empörung. Trotz der Tatsache, dass keine individuellen Straftaten nachgewiesen werden konnten, wurden die Angeklagten für ihre bloße Anwesenheit während der Proteste bestraft. Die Rote Hilfe wertet dieses Urteil deswegen als einen beispiellosen Angriff auf die Demonstrationsfreiheit. Während des Prozesses, der sich über 24 Verhandlungstage erstreckte, wurden die Polizeigewalt und die Rolle der Einsatzkräfte nicht thematisiert. Es kamen aber auch neue Erkenntnisse über den Einsatz von V-Leuten während der Proteste hervor. Diese Personen, welche im Auftrag der Sicherheitsbehörden sich als Demonstrierende tarnten, könnten aktiv zur Eskalation beigetragen haben. Inwieweit dies eine Rolle gespielt hat, wurde bei dem Prozess allerdings nicht diskutiert. Nun laufen noch weitere Verfahren gegen insgesamt 86 Personen, die ebenfalls im Kontext mit der Demonstration am Rondenberg strafrechtlich verfolgt werden. Einige von ihnen erlitten durch den brutalen Polizeieinsatz an diesem Tag schwere Verletzungen, unter denen sie teils bis heute leiden. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Wahlzettelbetrug in Dresden und Radeberg. Über die Unregelmäßigkeiten habe die Landeshauptstadt Dresden die Polizei am Montag informiert. Die Manipulation beläuft sich derzeit laut Polizeiangaben etwa auf 130 Wahlzettel. Ob es weitere Fälle gibt, wird noch geprüft. Besonders betroffen seien dabei vor allem BriefwählerInnen aus Langebrück. Ob ein Einzeltäter dafür verantwortlich ist oder es ein systematisches Vorgehen gab, sei noch unklar. In Frage kämen zum Beispiel Briefträger oder MitarbeiterInnen von Pflegeeinrichtungen. Die Ermittlungen stünden aber noch am Anfang. Zunächst waren in mindestens zwei Dresdner Wahlkreisen manipulierte Stimmzettel aufgetaucht, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Unbekannte hätten jeweils das von BriefwählerInnen gesetzte Kreuz überklebt und stattdessen die rechtsextreme Partei Freie Sachsen angekreuzt. Nun hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen und der Landeswahlausschuss prüft Konsequenzen. Die Wahlprüfung läuft noch bis Donnerstag und der Landeswahlausschuss werde voraussichtlich am 13. September eine Entscheidung treffen. Auch in Zwickau demonstrierten Neonazis gegen den CSD. Der Zwickauer Christopher Street Day fand am 31. August statt. Dabei kam es erneut nach Vorfällen in Bautzen, Magdeburg und Leipzig zu einem neonazistischen Gegenprotest. Aufgerufen hatte die Neonazi-Struktur der Dritte Weg. Insgesamt kamen etwas über 100 Personen zur Neonazi-Demonstration, teilweise auch aus Berlin und Brandenburg. Im Zusammenhang mit der Versammlung eröffnete die Polizei 6 Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole und 2 wegen Beleidigung. Zudem wurden 7 Verstöße gegen das Versammlungsgesetz festgestellt. Eine Störung des CSD gelang den Neonazis aber nicht. Insgesamt versammelten sich mindestens 800 Menschen bei dem CSD in Zwickau unter dem Motto »Für Vielfalt und Respekt«. Nach Messerangriff in Solingen fährt die Ampel einen Überwachungskurs. Im Nachgang des Volksfestes in Solingen, bei dem ein 26-jähriger Mann drei Menschen mit einem Messer getötet und mehrere schwer verletzt hatte, stellten Bundesinnenministerin Faeser, Bundesjustizminister Buschmann und die Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium Hajduk am 29. August ein umfangreiches Maßnahmenbündel vor, das ein sogenanntes Sicherheitspaket inklusive vermehrter Gesichtserkennung, Big-Data-Analysen und anlasslosen Kontrollen beinhaltet. Noch ist es nur ein Vorschlag, der aber so schnell wie möglich umgesetzt werden soll, wie die Bundesinnenministerin Faeser betonte. Unter dem Begriff zeitgemäße Regelung beinhaltet dieses Maßnahmenpaket zudem ausgeweitete Befugnisse des Verfassungsschutzes für Finanzermittlungen, KI-gestützte Auswertungen polizeilicher Daten und es solle auch nach Bundesjustizminister Buschmann der Prozess der Abschiebungen durchleuchtet werden. Ziel sei es, schneller abzuschieben, auch nach Afghanistan und Syrien, wo nachweisbar Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Erneute Hausdurchsuchung in Leipzig. Am 28. August wurde die Wohnung einer Person in Leipzig von der SOKO Links durchsucht. Die Hausdurchsuchung steht im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einem tätlichen Angriff auf eine Prokuristin eines Immobilienunternehmens, also eine Angestellte mit einer Vollmacht, die bestimmte Geschäfte für einen Betrieb selbstständig durchführen kann, im November 2019. Die Frau wurde damals von zwei Vermummten in ihrer Wohnung niedergeschlagen. Die betroffene Person der aktuellen Hausdurchsuchung geriet ans Visier der SOKO Links, weil dessen politisches Umfeld sich nicht von dem Angriff explizit distanzierte und er der Täterbeschreibung entspreche. Dabei ist diese Täterbeschreibung sehr vage, so fahndet die SOKO Links nach einem stämmigen Mann Anfang 30 zwischen 1,80 und 1,90 groß. Bei der Hausdurchsuchung wurde der Betroffene von der Polizei von seinem Arbeitsplatz abgeholt und unter anderem Gegenstände durchsucht und mitgenommen, welche seinen Kindern gehörten. Ein modischer Patronengurt mit leeren Hülsen wurde auch beschlagnahmt und deswegen Ermittlungen wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz eröffnet. Nach Personenkontrolle wurde linker Aktivist über Monate observiert, und zwar zu Unrecht. Der Observierte wurde zwischen dem 23. Mai 2016 und dem 22. August 2016 von der Berliner Polizei präventiv überwacht. Zu Unrecht, wie das Verwaltungsgericht Berlin im Juni 2024 entschied, nachdem er gegen die Maßnahme geklagt hatte. Observierungen sind verdeckte Maßnahmen, sollten also im Verborgenen stattfinden. Die Observation eines linken Aktivisten in Berlin schien allerdings so offensichtlich zu sein, dass dieser die Beamten konfrontierte. Laut eines Berichts des ND hatte der Aktivist einen Beamten gefragt, ob man sich nicht einfach das Auto teilen könne. Das LKA würde so Kräfte reduzieren, er habe ein kostenloses Taxi und die Polizei wisse immer, wo er sei. Sozusagen eine Win-Win-Situation. Der Polizist habe den Vorschlag gut gefunden, aber das sei dienstrechtlich leider nicht zu machen, habe er gesagt. Doch so lustig, wie diese Beschreibung auch gerade geklungen hat, so wurde der Aktivist nicht nur mit dem Auto verfolgt, sondern er und sein Umfeld entdeckten zusätzlich Abhörgeräte in Kopfstützen von Autos, zwei GPS-Tracker und eine Kamera in einer eigens dafür angemieteten Wohnung, die den Eingang der Wohnung des Klägers filmte. Auch richteten sich diese Maßnahmen nicht nur gegen den Kläger selbst, sondern auch gegen sein näheres Umfeld. Begründet wurde all dies damit, dass der Aktivist bei einer Polizeikontrolle 2015 ein Pfefferspray bei sich führte. Die Polizei schloss daraus, dass Brandstiftungen und gefährliche Körperverletzungen zu befürchten gewesen seien. Eine Annahme, die jeglicher Grundlage entbehrte und deshalb auch vom Verwaltungsgericht als rechtswidrig eingestuft wurde. Nachdem die Landtagswahlen jetzt hinter uns liegen, wurden die deprimierenden Ergebnisse bereits unzählige Male von unterschiedlichsten Seiten aufgegriffen und analysiert. Doch auf welche Menschen und Projekte sich der Rechtsruck und der damit einhergehende Sieg der AfD wirklich auswirkt, um diese Frage soll es im folgenden Beitrag gehen. Konkret geht es um die unterschiedlichen Opferberatungsstellen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Sie berichten über die Situation der letzten Monate und Jahre, wie es nach der Wahl weitergehen könnte und sie fordern auch Maßnahmen von den demokratischen Parteien auf Bundes- und Landesebene.
AfD gewinnt Landtagswahl in Thüringen.
Ampel hat Desaster verursacht.
Wird die AfD die Partei der Jugend?
Im Moment orientiert sich alles an der AfD.
Wie es in Thüringen und Sachsen in Zukunft weitergeht.
All das sind Überschriften von Presseartikeln nach der Wahl. Auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen wird berichtet. Wie konnte es zu diesem Ergebnis nur kommen? Wieso wählen so viele Jugendliche die AfD? Wie könnte eine zukünftige Regierung aussehen? Hält die Brandmauer? Die Ampel ist schuld! Doch die eigentlichen Fragen kommen zu kurz. Wie geht es jetzt weiter für Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund, Queers und jene, die sich für sie einsetzen? Denn die Situation für sie wird schon seit längerem immer schwieriger. Franz Zobler von der Opferberatungsstelle Ezra beschreibt die Situation jener gefährdeten Gruppen in den letzten Jahren in Thüringen.
In den vergangenen Jahren haben wir mit 189 Fällen in 2022 und 176 Fällen in 2023 historische Höchststände seit dem Bestehen des unabhängigen Monitorings in 2011 registriert. Das ist jeden zweiten Tag ein rechter Angriff. Es geht um massive Bedrohungen, wie am 28. Juli 2024 im thüringischen Arnstadt, in der eine muslimische Familie mit 4 Kindern wiederholt von einer Nachbarin rassistisch beleidigt und mit einem Messer bedroht wurde. Es geht um brutale Gewalt, wie am 11. Juli 2024 in der Kreisstadt Eisenberg, in der ein Mann auf eine Ukrainerin einschlug, sie rassistisch beleidigte und mehrfach Heil Hitler rief. Es geht um Geflüchtete, um migrantisierte Menschen, um queere Menschen, um Jüdinnen und Juden und Menschen, die als politische GegnerInnen markiert werden, die sich in den letzten Jahren mit zunehmenden Diskriminierungen und Angriffen konfrontiert sahen. Und die nicht erst seit Sonntag massive Angst um sich und ihre Liebsten haben.
Doch nicht nur die zunehmende Zahl und Härte der Gewalt, besonders in den ostdeutschen Bundesländern, ist besorgniserregend. Joschka Fröschner vom Verein Opferperspektive aus Brandenburg beschreibt auch einen zunehmenden Mut von rechtsradikalen Gewalttätern. Hier stehen die Wahlen zwar noch an, gegenwärtig zeichnet sich aber auch hier ein ähnliches Bild wie in Sachsen und Thüringen.
Wir haben gleichzeitig ein total merklich großes Selbstbewusstsein der rechten Szene. Also das spricht sowohl aus Taten, wir hatten jetzt am vergangenen Wochenende einen Angriff bei einem Feuerwehrfest in Golm, das ist ein Ortsteil von Potsdam. Da haben Jugendliche, den, wie er mittlerweile genannt wird, Sylt-Song gesungen. Also da hat alleine das Kopfschütteln eines anwesenden Gasts dafür gesorgt, dass diese Gruppe Jugendlicher eben diesen Mann und seine Begleiter angegriffen haben. Ein Mann wurde so verletzt, dass er ins Krankenhaus verbracht werden musste. Und die Täter waren so selbstbewusst, dass sie einfach vor Ort geblieben sind. Also auch das spricht dafür, dass egal, ob es strafbewehrt ist oder nicht, das hat keinerlei abschreckende Wirkung mehr. Und rechte Täter, Angreifer haben aktuell das Gefühl, wirklich auch ohne Strafe solche Taten verüben zu können.
Wovon hier berichtet wird, ist aber lediglich der Status quo. Es zeigt sich, dass besonders in Sachsen und Thüringen, aber auch in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern rechte Netzwerke Fuß gefasst haben. Eine mehr als bedenkliche Ausgangssituation für Opfer von rechter Gewalt nach dem Erfolg von AfD, BSW und auch CDU bei den Landtagswahlen. Wenn es bereits vorher derart problematisch aussah, womit müssen gefährdete Gruppen in Zukunft rechnen?
Rechte Narrative, Einstellungen und Positionen werden weiter normalisiert und gleichzeitig gestärkt. Anfeindungen und Bedrohungssituationen werden für betroffene Menschen noch mehr zum Alltag werden. Von Rassismus betroffene demokratische Zivilgesellschaft, die Demonstrantinnen von Anfang des Jahres, Aktivistinnen, die seit Jahren gegenhalten, Mitarbeiterinnen in Demokratie- und Integrationsprojekten, Frauen- und Gleichstellungsprojekten fühlen sich im Stich gelassen und teils verraten. Der Vertrauensverlust ist tatsächlich groß. Das birgt aktuell die Gefahr, diese Menschen in Sachsen zu verlieren. Wegzug ist wie in Thüringen Thema. Den Rückzug von politischen Verantwortungsträgern haben wir in den letzten Wochen bereits gesehen. MdBs, die sagen, dass sie nicht mehr kandidieren werden. Bürgermeister, die ihr Amt niederlegen. Ein Landrat, der sein Amt niedergelegt hat.
So Andrea Hübler von der Opferberatungsstelle RAA Sachsen. Die Erkenntnis ist also wenig überraschend. Eine Zunahme rechter Gewalt. Doch nicht nur erfahren TäterInnen zunehmend Legitimation, auch die Unterstützung von Opfern durch Demokratieprojekte ist in Gefahr. Zu solchen Projekten gehören natürlich auch die Opferberatungsstellen, die bisher zu Wort kamen. Sie fürchten sich vor schwierigen Zeiten, wie Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt beschreibt.
Wir befürchten einen Flächenbrand rechter Gewalt angesichts der hohen Zustimmungswerte für rechtsextreme Parolen, Einstellungen Aussagen und Parteien. Und gleichzeitig haben wir eine Situation, in der die AfD, das hat sie gestern in Brandenburg nochmal betont, die Opferberatungsstellen als zentrale Einrichtung der fachspezifischen Gewaltopferberatung explizit abschaffen möchte.
Mit anderen Worten, das gesamte Projekt der Opferberatungsstellen steht in Sachsen und Thüringen auf dem Spiel. Andrea Hübler von der RAA Sachsen führt genauer aus.
Das Problem besteht schon ab nächsten Jahr, hat damit zu tun, dass Demokratieleben die aktuelle Förderperiode ausläuft und eine neue aufgelegt wird. Bund-Land-Finanzierung ist voneinander abhängig. Also nur Bund funktioniert nicht und nur Land funktioniert nicht. Wenn es über Demokratieleben ist, ist es eine Kofinanzierung. Das heißt, wenn es an einer Stelle hakt, bekommen wir schon ein Problem. Wir haben jetzt September und im Januar wollen wir weiterarbeiten. Das ist, je länger die Regierungsverhandlungen, Haushaltsverabschiedungen dauern, immer problematisch. Jetzt wird es dann recht technisch. Das hängt dann sehr davon ab, wie die bestehende Regierung, neue Regierung, Verwaltung sozusagen, und das ist sind tatsächlich ganz verwaltungstechnische Geschichten von vorzeitigen Maßnahmenbeginnen und die Ermöglichung, ab Januar sagen, einen nahtlosen Übergang zu schaffen. Weil wir sind jahresfinanziert. Also wir haben Jahreszuwendungsbescheid.
Sie beschreibt auch ganz klar, welche Maßnahmen ihr in den letzten Jahren gefehlt haben und damit auch gleichzeitig, was sie sich in der Zukunft bei der Bekämpfung rechter Gewalt wünscht.
Und hinzu kommt jetzt eine selbstbewusste rechte Szene, was teilweise in der 7. Klasse losgeht, mit einem Auftreten von rechten Jugendlichen, was nach wie vor deutlich zu wenig bearbeitet wird. Aber dass es tatsächlich gebündelt in Form einer tatsächlichen Querschnittsaufgabe gesehen wird, ist nach wie vor nicht ausreichend entwickelt. Und bei dem, was ich zusammengefasst habe in meiner Situationsbeschreibung, was bewusst auf die letzten 10 Jahre zurückgeht, sind so viele Ereignisse dabei gewesen, die es verdient gehabt hätten, dass es eine Regierungstaskforce zum Thema, wie gehen wir mit Rechtsextremismus und mit Rechtsterrorismus um. Also wir haben es hier mit terroristischen Anschlägen zu tun gehabt, wo es natürlich eine repressive Reaktion darauf gab, aber die in der Art und Weise und der politischen Bearbeitung und politischen Begleitung meines Erachtens unzureichend gewesen ist, um ein klares Signal an die Täter zu senden, das werden wir nicht dulden, und ein klares Signal an die Betroffenen zu setzen, wir werden euch schützen.
Und nicht nur die RAA Sachsen fordert deutlich mehr Maßnahmen im Kampf gegen Rechts und bei der Unterstützung von Betroffenen. Auch Franz Zobler von ESRA aus Thüringen empfindet die Situation als bedrohlich und fordert klare Maßnahmen seitens Bund und Ländern.
Es braucht deswegen jetzt ein klares Signal an die Betroffenen, dass sie in dieser für sie existenziellen Bedrohungslage nicht im Stich gelassen werden. Dafür rufen wir sowohl große Stiftungen, Unternehmen und Zivilgesellschaft als auch die demokratische Mehrheit und die Bundes- und Landesregierung dazu auf, einen Rettungsschirm für die Opferberatungsstellen, Asyl- und Migrationsberatungen sowie zivilgesellschaftliche Demokratieprojekte zu spannen, deren Abschaffung das erklärte Ziel der AfD ist.
Gemeint sind deutliche finanzielle Absicherungen der Opferberatungsstellen, um ein klares Zeichen der demokratischen Parteien in Richtung verfassungsfeindlicher Parteien wie der AfD zu senden. Abschließend richtet er nochmal einen emotionalen Appell an die Politik.
Aber vielfach wurde auch gar nicht mehr dagegen argumentiert aus der bürgerlichen Mitte, dass hier einfach unsere Arbeit, ganz konkret die Unterstützung von den Betroffenen, ob nun psychosoziale Beratung, Begleitung zu Prozessen, die Unterstützung bei finanziellen Anträgen verunglimpft wird in der öffentlichen Debatte und immer wieder eine Propaganda geschlagen wird, wo man als linksextremistisch dargestellt wird, ohne dass es dort irgendeinen Widerspruch gibt. Das ist völlig haltlos und da wünschen wir uns ganz tatsächlich hier eine konkrete Unterstützung und auch eine Haltung gegenüber der Förderung und der Arbeit, die hier Menschen seit Jahren leisten. Und das vielleicht auch nochmal in der Deutlichkeit, was es an Möglichkeiten gibt, die hier auch demokratische Parteien haben.
Fest steht also, die Tatsache, dass ein Drittel der WählerInnen eine verfassungsfeindliche Partei gewählt hat, wird sich so oder so auf die Zukunft von Opfern und Opferberatungsstellen auswirken. Genau aus diesem Grund bleibt zu hoffen, dass sich die restliche Parteienlandschaft klar für die Finanzierung von Demokratieprojekten und damit auch den Schutz von Opfern und potenziellen Opfern rechter Gewalt einsetzt. Denn ohne die klare Unterstützung der Politik auf Bundes- und Landesebene, wie wir gelernt haben, stehen auch die zu hörenden Vereine wie die RAA Sachsen, die Opferperspektive aus Brandenburg oder Ezra aus Thüringen vor dem Aus.
Das war ein Beitrag zu den Auswirkungen der Wahlergebnisse auf MigrantInnen, Geflüchtete, queere Menschen und die Opferberatungsstellen, die sich seit Jahren für die Betroffenen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg einsetzen. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeu-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Habil Kilic. Der 38-jährige Habil Kilic wurde am 29. August 2001 vom sogenannten NSU in München-Rammersdorf ermordet. Am 29. August 2001 arbeitete Habil Kilic in dem Gemüseladen seiner Familie, als er durch zwei Kopfschüsse ermordet wurde. Er starb noch am Tatort. Erst 2011, mit der Selbstenttarnung des sogenannten NSU, wurde die Tat als rassistisch motiviert anerkannt. Davor hatte die Polizei nur im Umfeld des Opfers und in Richtung organisierter Kriminalität und Drogenhandel ermittelt. Erst am 11. Juli 2018 verhängte das Oberlandesgericht München eine lebenslange Haftstrafe für Beate Zschäpe. Die Helfer wurden zu Haftstrafen von 2, 2,5, 3 und 10 Jahren verurteilt. Habil Kilic ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Kola Bankole. Der 30-jährige Kola Bankole sollte am 30. August 1994 nach Langos abgeschoben werden. Während seines Abschiebungsversuchs hatten Beamte des Bundesgrenzschutzes Bankole an einem Flugsitz gefesselt. Zusätzlich wurde ihm ein Brustgurt sowie ein selbstgebauter Mundknebel angelegt und seine Arme wurden überkreuzt. Nachdem ihm psychopharmakologische Medikamente injiziert wurden, erstickte er. Weder die Beamten noch ein anwesender Arzt leisteten Bankole Hilfe und es erfolgten keine Wiederbelebungsmaßnahmen. Nach seinem Tod behaupteten die Verantwortlichen, Kola Bankole sei an einem Herzversagen gestorben. Diese Behauptung konnte jedoch schnell widerlegt werden. Gegen die 4 Beamten des Bundesgrenzschutzes und gegen den anwesenden Arzt wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Allerdings wurden alle Ermittlungsverfahren wieder eingestellt. Kola Bankole ist als Opfer rechter Gewalt nicht staatlich anerkannt. Wir erinnern an Ernst Fisk. Ernst Fisk wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er in der Nacht zum 23. September 1997 in Angermünde brutal zusammengeschlagen wurde. Da keine AugenzeugInnen ermittelt werden konnten, ging die Polizei zunächst von einem schweren Sturz aus. Infolge des Angriffs lag Ernst Fisk im Koma und wurde mehrere Monate stationär behandelt. Anschließend kam er in ein Pflegeheim und ein Jahr später, am 30. August 1998, starb er an einer Erkrankung. Nachdem ein natürlicher Tod angezweifelt wurde, konnte bei der Obduktion festgestellt werden, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen einer erheblichen Gewalteinwirkung auf den Kopf von Ernst Fisk und seinem späteren Tod gab. Die Gruppe der möglichen Tatverdächtigen beschränkte sich recht schnell auf eine rechte Skinhead-Clique. Als Tatverdächtige galten vor allem ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger, die insbesondere mit Taten gegenüber mittellosen Personen aufgefallen waren. Da beide Verdächtigen ein Alibi für die Tatnacht hatten und nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft keine hinreichenden Tatverdächtigen ermittelt werden konnten, wurde das Verfahren letztendlich eingestellt. Erst seit 2015 wird Ernst Fisk von den Behörden offiziell als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Ein öffentliches Gedenken an ihn hat bisher nicht stattgefunden. Wir erinnern an Doan Lan. Durch eine Meldung im Hamburger Abendblatt vom 21. August 1980 erfuhren zwei Mitglieder der rechten Terrorvereinigung Deutsche Aktionsgruppen von einem Übergangsheim für Geflüchtete in der Halsgestraße in Hamburg-Billbrook. Kurz nach Mitternacht, am 22. August 1980, schmierten die zwei zunächst Ausländer raus in roter Farbe an die Vorderseite der Unterkunft. Danach schleuderten sie drei Molotow-Cocktails durch ein Fenster ins Haus. Die Molotow-Cocktails landeten im Zimmer von Doan Lan und Nguyen Nuc Chau, wodurch die beiden starke Verbrennungen erlitten. Nguyen Nuc Chau verstarb nur wenige Stunden nach dem Anschlag. 9 Tage später, am 31. August 1980, erlag der 18-jährige Doan Lan im Krankenhaus ebenfalls seinen Verletzungen. Im Januar 1982 begann der Prozess gegen die sogenannten deutschen Aktionsgruppen vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht. Nach 5 Monaten verurteilte das Gericht die beiden Täter am 28. Juni 1982 wegen zweifachen Mordes und versuchten Mord in mehrfachen Fällen zu lebenslänglicher Haft. Doan Lan ist als Opfer rechter Gewalt nicht staatlich anerkannt. Wir erinnern an Rolf Baginski. Er starb am 4. September 1997 an den Folgen einer Hirnschwellung. Im November 1991 hatte er versucht, seinen Sohn zur Hilfe zu eilen, der vor einer Diskothek zusammengeschlagen wurde. Er wurde dabei wiederholt an den Kopf getreten, wodurch später die Hirnschwellung entstand. Sein Sohn Mike Baginski ist bis heute traumatisiert und konnte sein Leben durch eine psychische Behinderung nach dem Angriff der Täter nicht wie vorher fortsetzen.
Und zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Für unsere HörerInnen in Österreich bei Radio Helsinki in Graz und generell alle Menschen, die für die kommenden Veranstaltungen nach Österreich fahren wollen, haben wir zwei Tipps. Am Samstag, dem 7. September, findet in Wien eine Demonstration gegen die FPÖ statt. Anders sind die Nationalratswahlen Ende des Monats in Österreich, bei denen laut Umfragen die FPÖ mit ihrem rechtsradikalen Programm als stärkste Kraft vorne liegt. Um das zu thematisieren, rufen AntifaschistInnen auf, sich um 18 Uhr in Wien auf dem Kolumbusplatz am 7. September zu treffen, um, so der Aufruf, zu zeigen, dass der rassistische Normalzustand nicht akzeptabel sei. Dann am Sonntag, dem 8.9., werden Wanderschuhe ausgepackt bei einer Wanderung auf den Spuren der PartisanInnen. Gedacht wird an die PartisanInnen Johann, Lenart, Gasper und Jelka und an alle, welche sich der nationalsozialistischen Gewalt widersetzt haben. Die Wanderung beginnt um 7.30 Uhr am Wölfelhof nähe Bad Eisenkappel nahe der Grenze zu Slowenien. Die Antifa-Nachrichten sind aber natürlich auch in Ostdeutschland zu hören. Dort könnt ihr vom 5. September bis zum 8. September 2024 in New York im Britannien 2B in Berlin-Kreuzberg bei einer anarchistischen Büchermesse stöbern und euch an verschiedenen Diskussionen beteiligen. Details zum Programm gibt es auf anarchistischebüchermesse.noblogs.org. Demonstriert werden soll in Berlin am Samstag, dem 7. September, gegen die Sicherheitsarchitektur, also den Hightech-Zaun um den Görlitzer Park. Unter dem Motto Defense Girly wird aufgerufen, sich um 16 Uhr am Görlitzer Park zu treffen. Die Demonstration findet im Rahmen einer Aktionswoche statt und mehr Informationen gibt es dazu unter girlyzaunfrei.noblogs.org. Zur selben Zeit, aber in Magdeburg, findet im Infoladen Stadtfeld in der Alexander-Puschkin-Straße 20 eine Buchvorstellung statt. Dabei geht es um Haft und Widerstand in der Türkei. Vorgestellt wird das Buch Widerstand und Sieg in den Geheimfolterzentren des Faschismus von Aytin Öztürk mit Filmvorführung Aytin's Revolution. Los geht es um 16 Uhr am 7. September im Infoladen Stadtfeld in Magdeburg. Und gar nicht so weit weg, in Leipzig gibt es ein Soli-Konzert für Flüchtende an der polnisch-belarussischen Grenze am Freitagabend, dem 6. September ab 19 Uhr. Dabei sind Le Sura, Dr. Dorax und Kreis 01. Spenden werden erbeten für ein Kollektiv, welches entlang der polnisch-belarussischen Grenze solidarisch aktiv ist, um flüchtende Menschen zu unterstützen. Das Konzert findet statt im barrierearmen Karl Helger in Leipzig. Und ebenfalls in Leipzig am Amtsgericht am Montag, dem 9. September, soll es um 9 Uhr zur ersten Verhandlung im Zusammenhang mit dem Tag X kommen, also der Demonstration nach der Urteilsverkündung im Antifa-Ost-Verfahren. Dazu rufen AktivistInnen zur solidarischen Prozessbegleitung auf. Wer dem Aufruf folgt, sollte den Personalausweis mitbringen, aber technische Geräte und andere Gegenstände lieber zu Hause lassen. Und das waren die Antifa-Nachrichten für den 5.9.2024. Bleibt informiert und antifaschistisch.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?